Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Freddy Peter zu Ihnen und sein Thema lautet Die beeindruckende Predigt eines beeindruckenden Predigers. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung aus 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 1 bis 5, sowie das Gemeindelied Für mich gingst du nach Golgatha. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich möchte die Schriftlesung vornehmen. Ich lese nach der Schlachter 2000. Wie immer, wenn es Ihnen möglich ist, stehen Sie doch bitte dazu auf. Ich lese aus 1. Korinther Kapitel 2 die ersten 5 Verse. 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft.
Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich und Ich möchte auch noch ein Gebet sprechen, bevor wir ins Thema einsteigen. Danke, Vater, in Jesu Namen so herzlich für diese Morgenstunde und Herr, dass es alleine doch heute Morgen um dich und um dein Wort geht. Und deshalb bitten wir dich, den lebendigen Gott, dass du Gnade gibst zum Reden, Gnade aber auch zum Hören und dass du, Herr, in und durch alles verherrlicht wirst. Amen. Amen. Einer meiner Söhne musste vor etlichen Jahren in der Sekundarschule einen Vortrag halten und zur Vorbereitung erhielt er vom Lehrer ein Blatt mit allen wesentlichen Informationen und Regeln, die es für diesen Vortrag zu beachten galt. Ich habe mir damals von diesem Zettel eine Kopie gemacht und da stand nämlich ein Punkt, der fett mit einem Balken hervorgehoben wurde, folgendes, ich zitiere: Eine neuere Umfrage hat ergeben, dass es zu 80% darauf ankommt, wie man etwas vorträgt und nur zu 20% auf das Was. Mit anderen Worten, so heißt es hier auf diesem Blatt des Lehrers, du kannst den größten Stuss erzählen, aber mach es aus tiefster Überzeugung, top motiviert mit dem inneren Feuer. Wenn das Inhalt, das Was dann auch noch stimmt, steht einer tollen Leistung nichts mehr im Wege. Wenn die Welt nach diesen Prinzipien handelt, verwundert uns das nicht. Und es ist auch das, was wir tagtäglich in Medien und Politik immer mehr zur Kenntnis nehmen. Aber wehe, wenn dieser Stil, dieses Verhalten in christliche Gemeinden, in christliche Kreise Einzug hält. Beeindrucke deine Zuhörer mit der Art deiner Präsentation, beeindrucke sie mit deinem Auftreten, überzeugend, top motiviert, mit dem inneren Feuer, dann hast du Erfolg. Wenn wir nach den Ausdrücken beeindruckende Predigt eines beeindruckenden Predigers im Internet googeln, werden blitzartig erstaunlicherweise über 200.000 Einträge gezeigt. Nicht schlecht. Muss also viel beeindruckende Predigt von beeindruckenden Prediger rum sein. Aber was ist denn eine beeindruckende Predigt? Was zeichnet sie aus? Was ist denn ein beeindruckender Prediger? Was zeichnet ihn aus? Lasst uns diese Frage heute Morgen anhand des untrüglichen, unbestechlichen und nicht dem Zeitgeist unterworfenen, sondern ewig gültigen Wort Gottes beantworten. Konkret geht es um die geistgewirkte, beeindruckende Predigt des Apostel Paulus, um diesen beeindruckendsten und größten Missionar des Neuen Testaments. Markus Bechtold hat den Text vorhin gelesen. Ich möchte es noch einmal tun. Schlagt eure Bibeln auf. 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. In diesen fünf Versen erkennen wir fünf zeitlose Prinzipien für die Verkündigung des Evangeliums. Wir sehen zuerst den Stil der Predigt, wir sehen den Inhalt der Predigt, wir sehen als drittes das Wesen der Predigt, wir sehen als viertes die Kraft der Predigt und schließlich sehen wir fünftens das Ziel der Predigt. Und das sind auch die fünf Punkte heute Morgen. Vielleicht sagst du dir jetzt aber, ich bin doch gar kein Prediger. Diese Verse betreffen mich also nicht. Nun, in Vers 4 von unserem Text sagt Paulus: Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Er macht eine Unterscheidung zwischen Rede und Verkündigung. Während es bei dem Wort Verkündigung um die öffentliche Weitergabe des Evangeliums an eine große Gruppe von Menschen handelt, geht es mit dem Wort Rede, das griechische Wort Logos, mehr um das allgemeine Reden, um die private Weitergabe des Evangeliums an Einzelne. Und damit sind wir alle in diesen Auftrag mit eingeschlossen. Wie ist der Stil? Was der Inhalt? Was das Wesen, die Kraft und das Ziel unserer, meiner, deiner Evangeliumsverkündigung? Nicht nur öffentlich in Predigt, sondern auch privat, im Gespräch, in Ehe und Familie, in Nachbarschaft, Schule und Beruf, in den alltäglichen Situationen, in die uns der Herr stellt. Paulus beginnt seine sehr persönlichen Erklärungen, indem er die Empfänger des Briefes an seinen ersten Besuch bei ihnen in Korinth erinnert. Und damit sind wir bei dem ersten Punkt, dem Stil der Predigt. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam. Erinnert euch, liebe Korinther, wie ich zu euch gekommen bin. Nicht gekommen, um in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Aus Apostelgeschichte 18 wissen wir um den eineinhalbjährigen privaten und öffentlichen Dienst von Paulus in dieser intellektuellen und ausschweifenden griechischen Hafen- und Weltstadt Korinth. 18 Monate war er dort. Apostelgeschichte 18, das kann man sich gut behalten. Das Wort Korinthisieren stand für Unmoral und Saufexzesse. Und in genau diese Umgebung hinein pflanzte Gott seine Gemeinde. Wenn wir uns entschieden hätten, nein, geh da ja nicht hin, da ist es gefährlich, da ist so alles so weltlich, so dämonisch. Und genau in diese Ort pflanzt Gott seine Gemeinde und so macht er es auch heute mit uns. Er stellt uns nicht auf sonnige Anhöhen mit Fernblick, nein, häufig stellt er uns genau an solche Orte, dass wir dort für ihn ein Licht und ein Zeugnis sein sollten, genauso wie es das Ziel war von Gott mit seinem Volk innerhalb von Korinth. Das schwerwiegendste Problem dieser Gemeinde war ihre Weltlichkeit und dass sie nicht imstande waren, gänzlich mit ihrer ursprünglichen Kultur zu brechen. Und sind wir ehrlich, ist es denn heute anders? Ist es nicht so, dass so manches sich auch in unserem Leben anpasst? Ja, so extrem kann man doch nicht sein. Zu der damaligen Kultur gehörte der Stolz auf ihre Weisheit, auf ihr Wissen, auf ihre Redegewandtheit. Nun, was ist denn an der menschlichen Weisheit, an der weltlichen Weisheit so problematisch? Menschliche Weisheit erhöht letztendlich immer den Menschen und nicht den lebendigen Gott. Und genau dagegen kämpft Paulus an. Er hat das Evangelium bewusst nicht in hervorragender Rede oder Weisheit im Stil der damaligen griechischen Kultur verkündigt, obwohl er das zweifellos hätte tun können. Es ist nicht so, dass seine Rhetorik schwach war und seine Gedanken keinen Tiefgang hatten. An anderer Stelle beweist er ja gerade seine brillanten und außergewöhnlichen Gaben auf wunderbare Art und Weise. Zum Beispiel gerade hier bei den Korinthern in 1. Korinther 13 mit dem Hohelied der Liebe. Etwas ganz Köstliches. Als Schüler des beim ganzen jüdischen Volk hoch angesehenen Gesetzeslehrer Gamaliel genoss Paulus eine exzellente, hervorragende Ausbildung. Und Er war auch in der griechischen Kultur sehr bewandt. Das beweist er, wenn er an passender Stelle Zitate von griechischen Dichtern platziert. Aratus, Apostelgeschichte 17, 28 oder Mäander, Titus 1, 12. Aber gerade hier in Korinth war hervorragende Rede und Weisheit ein Haupthindernis für die Verkündigung des Zeugnisses Gottes. Dieses Zeugnis, das Jesus Christus vom Vater im Himmel als Gottes Sohn bezeugt, in den einfachsten, erbärmlichsten Umständen Mensch wurde. Gott wurde Mensch. Und dass dieser Junge zu einem Mann heranwuchs, um am Kreuz zu sterben und schließlich von den Toten auferstand. 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Gott wurde arm für uns, für mich. Und so fragt Paulus die Korinther in dem Kapitel vorher, 1. Korinther 1, Vers 20, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Gott, der Schöpfer, der Ewige, der Allmächtige, kommt in so einem Stall in Bethlehem zur Welt. Torheit. Ist ja lächerlich, sagt der normale Mensch. Paulus bezeugt das Zeugnis Gottes. Es war das, was er selber gelehrt und studiert hatte, die Schriften des Alten Testaments. Und es war auch das, was er in direkten Offenbarungen von Gott selber erfahren hatte. Er hielt sich genau an das. Und so dürfen auch wir heute nur das bezeugen, was wir von ihm offenbart bekommen haben. Und das ist hier der ganze Inhalt der Bibel. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und schon gar nicht unsere eigenen Gedanken und Meinungen betreffen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Religion. Das ist unsere Botschaft, liebe Freunde. Er, der ewige Gott, hat uns diese 66 Bücher gegeben, nicht mehr und nicht weniger. Er, der ewige, allmächtige Gott, von dem es heißt, alle Himmel heben, können ihn nicht fassen. Er hat sich selber auf diese Bücher reduziert. Er hätte uns die ganze Zionshalle voll Bücher geben können. Und es hätte nicht ausgereicht, sein herrliches Wesen auch nur annähernd zu beschreiben. Er hätte uns auch nur einen Zettel geben können und sagen, glaub, vertrau, das reicht. Er hätte uns auch gar nichts geben müssen. Er ist Gott, er schuldet uns überhaupt nichts. Er hat sich offenbart mit allem, was für unser Leben nötig ist. Hier werden unsere wesentlichen Fragen beantwortet, woher wir kommen, wohin wir gehen und was der Sinn des Lebens ist. Nicht alle Fragen finden hier eine Antwort, aber alles, was er, der lebendige Gott, der dich und mich geschaffen hat, für notwendig erachtet hat, dass wir es wissen. Und deshalb, liebe Freunde, an diesem Wort müssen wir festhalten, nicht mehr und nicht weniger. Zurück zu Paulus, liebe Geschwister, ich denke, dass Sie vielleicht von diesem Mann ein falsches Bild haben. Diesem Supermissionar, diesem weltweit bekannten Prediger mit herausragenden Erfolgen. Der hatte Resultate, würde man heute sagen. Er war vermutlich eben nicht der imponierend starke Showman. Er war vermutlich eben genau der Antitypus eines beeindruckenden und eloquenten Redners. Charles Swindon schreibt über Paulus, ich habe vergessen, woher ich folgenden Satz habe, aber ich kenne ihn seit Jahren. Er beschreibt Paulus lebhaft als Mann von mäßiger Größe mit lockigem Haar und mageren, krummen Beinen. Hervorstechenden Augen, großen, runzligen Augenbrauen, einer langen Nase und dicken Lippen. Oh, das hört sich nicht gut an. Und vor allem nicht so wie die Beschreibung der vielen gut aussehenden, bekannten Idolen von heute. Und wir wissen, dass er schlecht sah, Galater 6,11. Zudem sind manche davon überzeugt, dass er einen Buckel hatte. In 2. Korinther 10,10 wird das eigentlich bestätigt durch die Haltung der Korinther, wie sie über den Paulus denken. 2. Korinther 10,10, denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Paulus machte sich nichts draus. Sein Predigtstil war schlicht, ohne sprachliche und gedankliche Kunstgriffe, die nur dazu gedacht waren, seine Hörer zu beeindrucken. Er verzichtete ganz bewusst darauf und bewies dadurch ausdrücklich und eindrücklich genau das, was hier er im ersten Kapitel so ausführlich darlegt. 1. Korinther 1, 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Und das führt uns zum zweiten Punkt, den Inhalt der Predigt. Im Vers 2 lesen wir, denn ich hatte mir nichts vorgenommen, unter euch anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Paulus hat sich etwas vorgenommen. Da war ein Vorsatz da, ein Entscheid. Und das ist wunderbar, wenn auch du solche Entscheidungen triffst. Wir alle sollten diese Entscheidung treffen. Jeder soll sich das vornehmen, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Liebe Geschwister, liebe Freunde, es geht allein um ihn. Paulus bezeugte, wer Jesus ist. Er ist der Christus, der im ganzen Alten Testament verheißene Messias. Paulus bezeugte, was Jesus tat. Er, der Christus, der Gekreuzigte. Ja, er starb am Kreuz. Das Kreuz. Das Kreuz. Es gibt keinen anderen Ort, wo Gottes Heiligkeit eindeutiger sichtbar wird als am Kreuz. Der Prophet Habakuk sagt, deine Augen sind so rein, dass sie Sünde nicht ansehen können. Und was geschah am Kreuz? Gott wendete sich ab von seinem geliebten Sohn, so dass Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seine Heiligkeit schließt jeglichste Sünde aus. Am Kreuz wird Gottes Zorn so erschreckend offenbart wie nirgends. Der volle Zorn über die Sünde wurde ausgegossen am Kreuz. Und Jesus hat das für uns getragen. Es gibt keinen Ort, wo Gottes Gerechtigkeit einleuchtender bewiesen wird als am Kreuz. Sünde wird nicht einfach weggewischt. Deine und meine Übertretungen, da wird nicht einfach Schwamm drüber, vergiss es, Gras drüber. Nein, Schuld muss bezahlt werden. Und Jesus hat diesen vollen Preis bezahlt und dadurch Gerechtigkeit gewirkt. Es gibt keinen Ort, wo die Liebe Gottes eindringlicher bezeugt wird als am Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, hat er dich und mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab als Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hält. Und schließlich gibt es keinen Ort wie das Kreuz, wo Gottes Gnade eindrücklicher bestätigt wird. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Kreuz. Das Kreuz macht allen menschlichen Stolz zunichte. Es wirft allen Glanz in den Staub. Es ist das Ende von meinem eigenen Ruhm, von unser aller Ruhm. Wir haben nichts zu bringen. Gott selbst musste für mich sterben. Es ist das Ende des natürlichen Menschen. Es ist das Urteil über uns alle. Wie es Römer 3, Vers 10 bis 12 sagt, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Liebe Freunde, lassen wir uns nicht das Ziel verrücken. Ja, irgendwie schaffen wir es ja schon. Irgendwie. So übel sind wir ja nicht. Hab ja noch keinen umgebracht, noch kein Auto gestohlen. Keiner gerecht, auch nicht einer. Das Kreuz zeigt uns das mit aller Deutlichkeit. Es hat Jesus alles gekostet, uns von dieser Ungerechtigkeit zu befreien. Das Kreuz sagt Torheit zu jeglicher menschlicher Religiosität und Weisheit. Und nur so können wir verstehen, wenn Johann Wolfgang von Goethe sagt, vieles kann ich ertragen, die meisten beschwerlichen Dinge duld ich mit ruhigem Mut, wie es ein Gott mir gebeut. Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider, Viere, Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und das Kreuz. Das Kreuz steht im totalen Gegensatz zu den Gedanken, Gefühlen, Urteilen und Handlungsweisen der religiösen und weltlichen Menschen. Ja, Paulus sagt es in 1. Korinther 1,18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Oder wie es dann im Vers 23 heißt, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Liebe Freunde, das aber ist genau die Botschaft, die unsere Welt so dringend benötigt. Sie braucht keinen Sozialreformer, sie braucht keinen Weltverbesserer und auch keinen Umweltbewahrer. Sie braucht einen Retter, Jesus Christus, und zwar nicht einen Gutmenschen, sondern den Gekreuzigten. Denn er ist der Einzige, der sich unseres hauptsächlichsten Problems angenommen hat. Und das sind unsere Sünden, die uns vom lebendigen Gott trennen. Hier am Kreuz. Jesus kam nur deshalb. Lukas 19,10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deshalb wurde er Mensch. Und je mehr wir, du und ich, versuchen, dieses Ärgernis des Kreuzes zu umgehen, die Torheit des Kreuzes abzuschwächen, desto wirkungsloser wird unser Zeugnis und desto mehr wird auch unser Unglaube offenbar. Wir trauen dieser Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, keine lebensverändernde Macht mehr zu, obwohl Gott dies doch ganz ausdrücklich verheißt. Jesaja 55,11. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Es hat Kraft. Jeremia 23,29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Bevor ein Mensch gläubig wird, versteht er gar nichts anderes als die Verkündigung von Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. In der Urgemeinde war diese Botschaft so zentral und so dominierend, dass die Römer den Christen, den ersten Christen, den Vorwurf machten, ihr betet einen Toten an. So war Christus, der Gekreuzigte, das Zentrum im Leben und Verkündigung dieser ersten Christen. Aber diese Botschaft behaltet Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit zu allen Menschen, indem er eben seinen Sohn sandte zur Rettung aller Menschen. Darüber hinaus beinhaltet sie die Göttlichkeit Jesu Christi, seine Menschwerdung, sein Gehorsam, sein Leiden und Schmerzen, seinen stellvertretenden Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, heute sein Sitzen zur Rechten Gottes, sein Mitleid und sein Einstehen für uns alle vor dem Vater und seine Wiederkunft für die Gläubigen, ewiges Leben allein durch ihn. Paulus hat in den 18 Monaten seines Aufenthalts in Korinth ganz bestimmt nicht nur von dem Kreuzesgeschehen gesprochen, sondern wie er es An anderer Stelle, zum Beispiel den Ephesern, sagt Apostelgeschichte 20, 27, dort war er auch eine ganze Zeit, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigter, ist das Herz unserer Botschaft. Und eigentlich ist er der Gekreuzigte, aber auch auferstandene und wiederkommende Herr, eigentlich der einzige Grund, warum wir heute Morgen hier sind. Nach dem Stil und dem Inhalt gibt uns nun Paulus einen sehr persönlichen Einblick in das Wesen der Predigt. Wohl nur wenige Verkündiger würden sich heute einer großen Öffentlichkeit so freimütig mitteilen. Das lesen wir in Vers 3. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Paulus war kein Superman, er war Fleisch und Blut, ein Mensch wie du und ich. Und er musste viel leiden. Bevor er nach Korinth kam, wurde er in Philippi verprügelt und verhaftet, aus Thessalonich und Beröa verjagt und in Athen verhöhnt. Und so, wie auch wir heute in Zeiten der Anfechtung und Not besondere Stärkung vom Herrn durch sein Wort bekommen, brauchte genau das auch Paulus. Das entnehmen wir aus Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. In Korinth. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wunderbar. Zur rechten Zeit bekommen wir Ermutigung, wenn wir uns nach dem Herrn ausstrecken, so wie es heißt im Alten Testament, ich will eine Hilfe schaffen, dem, der sich danach sehnt. Schließlich wusste Paulus auch um die segensreichen Auswirkungen von Schwachheit. 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meinen Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Furcht und Zittern darf nun aber auch nicht mit Menschenfurcht verwechselt werden. Paulus stand vor den einfachsten, aber auch mächtigsten Menschen der damaligen Welt und bezeugte unerschrocken das Evangelium. Nein, daran lag es nicht. Der Grund für Furcht und Zittern teilt er unter anderem uns in 2. Korinther 11, Vers 3 mit, wo es heißt, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben werde. Ihr Korinther, das ist ein Brief der Zweite an die Korinther, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das war es, was Paulus so sehr fürchtete. Gleichzeitig ist es Furcht und Zittern vor der riesigen Verantwortung, das Evangelium auf gottgemäße Art und Weise weiterzugeben. In diesem Buch, das Markus Berchtold vorgestellt hat, auf Seite 89, schreibt Stephen Lawson, im Hinblick auf die große Ehrfurcht, mit der Martin Luther die Kanzel bestieg, sagte Spurgeon einmal, ich glaube, Luther wäre dem Widersacher selbst ohne Furcht entgegengetreten. Und doch haben wir sein eigenes Bekenntnis, dass seine Knie oftmals aneinander schlugen, wenn er aufstand, um zu predigen. Er zitterte aus Furcht, Gottes Wort nicht richtig zu vermitteln. Die ganze Wahrheit zu predigen ist eine ungeheure Verantwortung. Sie und ich dürfen als Botschafter Gottes nicht scherzen, sondern wir müssen vor Gottes Wort erbeben. Das Wesen der Predigt von Paulus war Schwachheit und Furcht und Zittern. Vergessen wir nicht, wir alle, im Großen, im Kleinen, wir sind nur Werkzeuge, die Gott aus Gnade für andere braucht, um ihnen Hoffnung und Zukunft und Vergebung anzubieten. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, Wir sind nicht diejenigen, die die Mahlzeit zubereitet haben. Wir sind nur die Kellner, die sie weitergeben und austeilen. Wir sind nicht der Chefkoch. Und das soll uns auch vor gefährlicher Selbstsicherheit und Überheblichkeit im Dienst bewahren. Denn es ist allein seine Kraft, die in den Schwachen mächtig wirkt. Und davon spricht Paulus im nächsten Vers, das ist mein vierter Punkt, die Kraft der Predigt. Paulus war ein überaus begabter, fähiger Verkündiger mit scharfem Verstand, aber er verließ sich nicht auf seine Gaben und vor allem er missbrauchte sie nicht. Vers 4, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Liebe Geschwister, es ist ein fataler Irrtum unserer Zeit, wenn wir meinen, wir brauchen bloß die richtige Methode, die richtige Atmosphäre, ein richtiges Thema und einen angepassten Sprachstil, damit sich Menschen bekehren. Die Wahrheit von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, wird allein durch die Wirksamkeit des Geistes Gottes in unseren Herzen lebendig und erweist sich dort. Über den Ausdruck überredende Worte, den hier Paulus verwendet, hat jemand einmal Folgendes gesagt. Das griechische Wort bezeichnet die höchste Kunst der Beredsamkeit. Solche Kunst, die den Hörer sogar wider dessen Wissen und Einsicht überzeugen kann, die ihm das eigene Denken nimmt und ihn, wie würde heute sagen, manipuliert. Oder um es ganz praktisch auszudrücken, ein richtig guter Verkäufer bist du nur dann, wenn du es schaffst, einem glatzköpfigen Mann eine Haarbürste zu verkaufen. Manipulation bis zur Verführung. Seht ihr, wie aktuell dieser Brief an die Korinther ist? Bei der menschlichen Weisheit steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Alles dreht sich nur um seine eigene Cleverness. Gott ist dann irgendwann nur noch Lieferant guter Ideen und bald selbst nur noch eine Idee. Und die Wirkung von solchen Worten auf unser Gewissen und auf unser Herz ist gleich null. Denn hochtrabende Rhetorik und glänzende Philosophie hinterlassen nur heiße Köpfe und kalte Herzen. Liebe Geschwister, der einzige Weg zu unserem tiefsten Inneren führt eben nicht über den Verstand, sondern allein durchs Herz. Und das kann allein der Heilige Geist bewirken. Und der Text sagt, dass er tut es mit Kraft. Und wie sehr benötigen wir doch die Kraft des Heiligen Geistes in allen Formen der Verkündigung. Es fängt schon in der Sonntagsschule an, Tini Jungschi Ameisli, in der Unterweisung. Freitagabend hatten wir evangelistischen Einsatz. Da wird das so benötigt. In der Frauengruppe, im Seniorennachmittag, Jugendgruppe, wo auch immer das Wort Gottes verkündigt wird. Wir benötigen so sehr diese Kraft des Heiligen Geistes. Paulus verwendet mit dem Ausdruck in der Weisung des Geistes und der Kraft das stärkste Wort für Beweis, einen Beweis, gegen den sich keinerlei Argumente anführen lassen. Ja, was ist denn das für ein Beweis? Nun, so einen Beweis sehen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 8 in Korinth. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der stärkste Beweis für einen lebendigen Gott, für die Wahrheit der Bibel im persönlichen Gespräch sind eben nicht unsere klugen Argumente. Wie zum Beispiel die Beschöpfung, Evolution. Das ist wunderbar, wenn jemand hier gute Argumente hat. Aber was machst du, wenn dir einer begegnet, der noch die besseren hat als du? Der stärkste Beweis für einen lebendigen Gott und die Wahrheit der Bibel ist dein eigenes. Durch den Heiligen Geist verändertes Leben. Ein Leben, in dem Jesus, der Gekreuzigte, lebt und regiert. Und dagegen gibt es keine Argumente. Ich lasse da ein schönes Beispiel. Ein ruchloser Trunkenbold, der von Christus ergriffen war, wurde von seinen Arbeitskameraden gehänselt. Wer so vernünftig ist wie du, der kann unmöglich an die Wunder der Bibel glauben. Wie zum Beispiel, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Worauf dieser Mann antwortete, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, bei mir zu Hause hat er Bier in Möbel verwandelt. Die Kraft von Paulus hatte nichts mit rhetorischen Höchstleistungen und philosophischer Weisheit zu tun, sondern allein mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und der Prophet Zacharia bringt genau dieselbe Wahrheit im Alten Testament auf den Punkt, wenn er sagt, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Nicht durch Management und Organisation, nicht durch coole Strategie und perfektes Auftreten, nein, durch meinen Geist soll es geschehen. Nach dem Stil, dem Inhalt, dem Wesen und der Kraft der Predigt zeigt uns schließlich Paulus noch das Ziel jeder Predigt. Und das ist mein letzter Punkt. Das Ziel der Predigt. Warum hat Paulus vorher im Vers 4 ausdrücklich auf seine Kraftquelle hingewiesen? Vers 5. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Darum ging es Paulus, damit schlussendlich eben der allmächtige Gott und nicht sein limitierter Diener Paulus geehrt wird. Das muss Ziel jeglichster Verkündigung, öffentlich oder privat sein, die Ehre Gottes. Wenn du jemandem auf der Straße das Zeugnis von Jesus weitergibst, dann geht es nicht darum, dass er dir Recht gibt oder du gut dastehst. Es geht um die Ehre Gottes. Er, wo über Jesus gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Wir geben Gott die Ehre. Wie schnell stehen wir doch in der Gefahr, mehr an der Person eines glänzenden Verkündigers interessiert zu sein, als an unserem Herrn Jesus Christus. Paulus war sich dieser Gefahr bewusst und begegnete ihr damit, dass er auf alle rhetorischen Tricks der damaligen Zeit verzichtete, alle menschlichen Gefühle, Regungen und Argumente beiseite stelle, damit ihr Glaube allein, wie es der Text sagt, auf Gottes Kraft beruhe, um das zu bewirken, was Römer 16, 27 sagt. Und ihm, dem allein weisen Gott, die Ehre sei durch Jesus Christus in Ewigkeit. Das Wie des Vortrags, um noch einmal auf den Beginn, auf dieses Zitat zurückzukommen, auf diesen Tipp, dieses Wie des Vortrags ist also im Gegensatz zum Was völlig vernachlässigbar. Die beeindruckende Predigt dieses beeindruckenden Predigers Paulus und seine Frucht in Korinth, dass Gott sich zur Predigt bekannt hat und Menschen aus dieser schrecklichen Stadt Korinth gerettet hat und versetzt hat in das Reich seines lieben Sohnes, war wunderbarer Beweis genau dafür. Und nur dadurch, dass der Glaube der Korinther nicht auf menschlicher, sondern auf göttlicher Basis stand, nur dadurch konnte er in Korinth bestehen. Und nur wenn dein und mein Glaube allein auf der Schrift, nicht auf Erfahrungen und Gefühlungen und Meinungen basiert, sondern alleine auf der Schrift, alleine aufgrund von Jesus, dem Gekreuzigten, steht, nur dann können wir heute in einer Zeit des grenzenlosen Abfalls auf allen Gebieten bestehen. Korinth ist um uns rum. Und nur so nebenbei, diese Verse sind nicht im geringsten eine Legitimation für Nachlässigkeit im Studium der Heiligen Schrift und für gründliche Vorbereitung zum Dienst. Denn es ist keineswegs falsch, ein belesener, weiser und redegewandter Verkündiger und Bekenner zu sein. Weisheit ist nicht in jeglichster Art abzulehnen. Denn da ist eine Weisheit, die in Abhängigkeit von Gott kommt. Diese Weisheit kommt von oben. Sie erreicht uns durch sein Wort, vermittelt durch den Heiligen Geist, führt uns zum Gehorsam gegen Christus und verherrlicht Gott. Und diese Weisheit wird dann ab Vers 6 vor allem sehr betont im nächsten Abschnitt von 1. Korinther 2. 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5, ich komme zum Schluss, zeigt uns die absolute Sinnlosigkeit und Unfähigkeit, mit menschlichen Methoden und menschlicher Weisheit auch nur eine Seele zu retten. Heil wird allein durch Jesus, den Gekreuzigten, erlangt, gewirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der schlichte Stil, den wir gesehen haben, mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten, zum Inhalt, in Schwachheit und mit Furcht und Zittern vorgetragen, durch die geistgewirkte Kraft, damit als Ziel Gott allein geehrt und verherrlicht wird. Das war die beeindruckende Predigt eines beeindruckenden Predigers. Und so soll auch unsere Predigt, ob öffentlich oder privat im kleinen Rahmen, 1:1, an dem Ort, wo Gott dich brauchen möchte, so soll auch unsere Verkündigung Jesus den Gekreuzigten verherrlichen und nicht mich, den Redner. Sie soll durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes geschehen und nicht durch die Methode des Redners. Allein durch die Kraft Gottes Glauben hervorbringen und nicht durch die Klugheit der Argumente des Redners, damit Gott in allem die Ehre bekommt. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Freddy Peter mit dem Thema Die beeindruckende Predigt eines beeindruckenden Predigers. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!